Ja, herzlich willkommen beim 20. Eintracht Frankfurt Post Podcast. Eigentlich so eine kleine Jubiläumssendung, aber leider auch herzlich willkommen im Abstiegskampf. Ja, wir werden heute ein bisschen feurig diskutieren, deswegen heute mit von der Partie die Dame mit den feuerfesten Schuhen, die Alex.
Hallo zusammen.
Und der Mann mit den feurigen Sprüchen, der Marvin.
Hallo.
Fangen wir doch gleich mit dem Elend an. Gucken wir uns mal oder unterhalten wir uns mal über das Thema, was da gestern so in Leverkusen war. Im Stadion war, glaube ich, keiner von uns, oder?
Negativ.
Also ich als Frau bin noch froh, dass ich nicht da gewesen war. Ich glaube, das war gestern die falsche Partie, um als weiblicher Fan anzureisen zu einem Auswärtsspiel.
Ja, in der Tat. Fangen wir mit dem Thema an, chronologisch richtig. Es gab irgendwie vermehrt Sicherheitsdurchsuchungen am Einlass, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also irgendwie direkt beim Reingehen auf das Stadiongelände, wohl auch einige weibliche Fans sich mehr oder weniger gänzlich entkleiden mussten. Natürlich nicht öffentlich, sondern in irgendwelchen bereitgestellten Zelten. Finde ich aber trotzdem heftig. Also irgendwo fängt halt auch so dieses Thema Privatsphäre an, wo ich dann sage, nee, da könnt ihr da Polizei und grüne Männchen und oder blaue Männchen und was auch immer sein und von mir aus auch der Herr Staatssekretär persönlich, aber sowas finde ich dann schon ein bisschen unverschämt eigentlich.
Ich finde schon richtig lächerlich. Also meine Güte, als ob, also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland so viele Frauen gibt, die im BH oder in ihrer Unterhose Pyromaterial jetzt ins Stadion schmuggeln wollen. Also meine Güte, selbst bei unseren doch recht treuen und manchmal fanatischen Anhängern kann ich mir das kaum vorstellen. Und noch weniger an einem Mittwochsspiel. Fand es aber ganz gut, dass die Eintracht-Fans dann solidarisch waren, nach 5 Minuten dann erstmal wieder komplett raus aus dem Fanblock gegangen sind und sich mit den anderen, mit den Leidtragenden solidarisch gezeigt haben. Aber ganz ehrlich, was die Polizei da geritten hat, das an einem Mittwoch zu machen, unter aller Sau, fehlen mir die Worte fast.
Vor allen Dingen auch bei einem Spiel, was nicht als Risikospiel einzuschätzen ist. Ich meine, es ist Leverkusen. Gut, da ist Freund Jupp Heynckes dabei, aber ansonsten sehe ich das Spiel als wenig risikobehaftet. Oh,
Ja.
und dann wirklich so eine Aktion zu machen mit bis auf die Unterhose und BH auszuziehen, sich die letzten Teile dann auch noch durchsuchen zu lassen, wenn ich es richtig gelesen habe. Die Männer mussten Jacken ausziehen, Schuhe ausziehen. Ja, das geht nicht. Unter aller Kanone.
Kann ich nicht nachvollziehen. Okay, es muss wahrscheinlich vor dem Spiel so gewesen sein, hat mir ein Bekannter aus Leverkusen erzählt, der komischerweise Leverkusen-Fan ist, was ich natürlich nicht nachvollziehen kann.
Du kennst Leute.
Ja, ich kenne Leute. Ja, unglaublich. Und der hat gemeint, dass es schon am Bahnhof schon Pyros gezündet wurden und auf dem Weg ins Stadion. Aber meine Güte, ja, ein, zwei Pyros, geht die Welt auch nicht unter. Und so wild ist es im Endeffekt doch nicht. Ist ja nichts passiert, aber das weiß ich auch alles gar nicht. Das hat er nur gemeint. Aber dass man da dann so eine Sicherheitsaktion starten muss, naja, sehr, sehr bedenklich.
Ja, definitiv.
Also wenn ich es richtig gelesen habe, haben die selbst beide Lager der Fanbetreuung, also von Leverkusen und von der Eintracht, versucht dagegen zu halten und haben wohl die Demonstration von den Fans mit unterstützt. Finde ich gut, dass die Leverkusener sich mit eingemischt haben und gesagt haben, ihr geht zu weit. Aber auch eine ganze Stunde hat es wohl gedauert von Anfang der, ich sag mal, Demo, der kleinen Demo, bis das Zelt letztendlich abgebaut wurde. Also wer das mal nachlesen will, der Axel Hoffmann hat in seinem Blog Bevis Welt einen Spielbericht, der war auch da gewesen, hat einen Spielbericht geschrieben und da hat er das Ganze so ein bisschen geschildert, wie es abgelaufen ist.
Okay.
Okay.
Klingt gut. Muss man
Können
mal
wir ja
anklicken.
dann noch
Ja, Link,
verlinken.
genau, Link können wir am besten gleich mal schicken.
Packen wir dann mit rein und dann haben wir das auch mit drin. Ja, wollen wir uns über das Spiel unterhalten? Eigentlich nicht so wirklich, oder?
Doch, ich würde mich eigentlich schon ganz gern drüber unterhalten.
Dann
Und
fang an.
zwar. Ja, und zwar geht es mir darum, dass ich eigentlich fand, dass die Eintracht richtig ordentlich gespielt hat. Also ich denke mal, es war ein deutlicher Aufwärtstrend. Man muss schon mal das Positive, ich habe es beim letzten Eintracht-Podcast in Grund und Boden geredet und jetzt will ich eigentlich schon mal sagen, dass doch recht relativ viel Positives dabei war. Im Vergleich zu Freiburg war das für mich eine wesentlich bessere Leistung. Man hat gemerkt, logischerweise fällt uns ein Gegner leicht, der halt mitspielt. Und das war halt ja bei Freiburg nicht der Fall. Und natürlich haben wir dadurch auch unsere Räume gehabt. Die Kombinationen haben für mich dieses Mal auch wesentlich nicht besser gestimmt. Das Passspiel war akzeptabel. Das Einzige war, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr zwingend nach vorne gespielt haben und dadurch halt auch ein Gegentor entstanden ist. Für mich unverständlich war dann im Endeffekt natürlich auch die Auswechslung von Chris, die das ganze Spiel dann doch wieder wesentlich zerfahrener gemacht hat und ich glaube, uns auch auf die Verliererstraße geführt hat.
Also ja, da gebe ich dir recht. Sie waren wesentlich mehr als Mannschaft unterwegs und das alles hat irgendwie wesentlich besser funktioniert. Die vermeintlich starken Gegner scheinen uns dann doch wieder besser zu liegen als die vermeintlich schwachen Gegner. Das Positive an dem Ganzen, es ist der 5. Spieltag und wir stehen immer noch vor Schalke in der Tabelle. haben wir die Kategorie schlechte Schalke-Witze auch durch.
Ja.
Die erste Halbzeit war, ich fand es schon eigentlich recht gut. Da waren ein paar sehr gute Aktionen dabei. Was ich halt bei diesem 1-0 von Leverkusen wieder katastrophal fand, war, warum hört der Russ 2 Meter zu früh auf zu laufen? Warum geht der nicht mit dem Spieler mit?
Ja, das sind Sachen, die kann ich nicht verstehen. Ich denke, ganz generell haben wir ja schon gesagt, dass der Russ momentan, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt Form nennen kann, ja, tut mir leid, aber dass er so einen Mist dann da macht und ja, ich meine, es ist ja gar nicht so schwer und dieser Jürgensen, der ist, der Bender ist sicherlich nicht der leichteste, sondern nicht, beziehungsweise nicht der langsamste, aber trotzdem, das ist ja nicht, ich meine, seine Aufgabe ist Verteidiger und das hätte er einfach wesentlich besser machen müssen und für mich war Russ sowieso wieder einer der Schwachpunkte in unserer Mannschaft gestern. Momentan zieht sich das wie so ein roter Faden durch die Saison.
Also mit der Abwehrleistung war ich eigentlich von der ersten Minute nicht zufrieden. Also auch wenn die erste Halbzeit gut war, aber ich glaube, das lag auch viel daran, dass gerade Leverkusen extrem offensiv geschwächt war. Die sind mit einer Spitze mit dem Derdiok vorne gestartet und wenn der ganz gut angespielt wurde, dann haben wir hinten schlecht gestanden. Die Abwehr hat geschwommen. Ich fand auch, der Jung hat einen seiner schlechteren Tage erwischt gehabt. Innenverteidigung hat nicht gestimmt. Der Franz hat das erste Mal wieder ein bisschen besser gespielt. Russ war eigentlich ein Totalausfall. Also hinten passt einiges nicht zusammen. Der Chris konnte viel kompensieren, der ist auch viel gelaufen, der ist mit nach vorne gegangen, der hat nach hinten mitgearbeitet, hat versucht, Löcher zu stopfen, aber trotzdem hinten passt es so nicht.
Dafür hat es vorne gepasst. Also ich fand, Köhler war gut unterwegs. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass der nicht gerade riesige Spieler da doch das ein oder andere Kopfballduell da vorne gewinnt. Das 1-1, sensationell gemacht vom Ochs, der wunderbar lange wartet, bis Gekas da in Position ist und die Flanke wirklich fast genau zwischen die beiden Stirnfalten bringt. Also das ist echt sensationell. Und die Aktion danach vom Altintop, wie er den Ball dann da noch so kurz vor der Auslinie dann Richtung Tor bringt und da reindreht. Also Sebastian, es tut mir leid, aber Altintop ist der New Fußballgott, definitiv.
Also für mich auf jeden Fall auch. Ich muss sagen, momentan, es gibt ja auch im Basketball und im Baseball und so weiter immer diese Bezeichnung. Für mich ist Altintop in dieser Saison bisher the most valuable player. Einfach, weil er derjenige ist, der extrem viel läuft, extrem viel für die Mannschaft tut. Und gestern war er sogar noch ansatzweise torgefährlich. Also was will ich mehr? Also der Einsatz, wenn der Einsatz wie beim Altintop bei allen Spielern ist, dann mache ich mir eigentlich auch um die Ergebnisse eigentlich nicht so wirklich Sorgen. Aber das ist halt genau das, was fehlt. Siehe Rust, der für mich momentan vom Einsatz her und auch vom Willen her nicht so da ist. Also Altintop hat mir gut gefallen, wie du auch generell gesagt hast, die Offensivkraft war auf jeden Fall da. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit fand ich es zu schwach, da sind keine Entlastungsangriffe ausgespielt worden, die uns noch die ein oder andere Chance hätten ermöglichen können, vielleicht doch noch in Führung zu gehen. Das war das einzige Problem. Ansonsten, offensiv kann man sagen, war wirklich akzeptabel.
Das sehe ich genauso. Also der Altintop, der hat ein echt geiles Spiel wieder gemacht. Das gibt bis jetzt, also alle 5 Spiele ist er immer einer gewesen, der positiv rausgestochen ist, der aufgefallen ist, der ist gerannt wie blöde, der versucht über links, über rechts zu gehen, der geht durch die Mitte durch, der holt sich die Bälle, wenn es sein muss, am eigenen 16er. Also der reißt sich wirklich einen Arsch auf. Und wenn wir letztes Jahr ab und zu mal diskutiert haben, wollen wir einen Altintop wirklich behalten, wollen wir es nicht, das war eine richtige Entscheidung, den zu behalten. Auch wenn, wenn nicht immer einer Meinung waren, wo wir gesagt haben, naja, eigentlich braucht man ja jetzt nicht mehr, aber das war 100% die richtige Entscheidung.
Ja, definitiv. Ja, der zweiten Halbzeit konnte man irgendwie so ein bisschen merken, dass wir eigentlich von Minute zu Minute so ein bisschen nachgelassen haben bei dem ganzen Thema. Es ist auch irgendwie etwas rauer geworden in der zweiten Halbzeit. Es gab mehr kleine Fouls, mehr auch größere Fouls, wenn wir jetzt mal an diese Geschichte da im Strafraum von Barnetta denken, das war doch schon in der zweiten Halbzeit, oder? War das noch in
Ja.
der ersten? Doch, nee, war in der
Nee, war
zweiten.
zweite Halbzeit, zweite Halbzeit.
Ja, und durch die Auswechslung von Chris, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann, so wirklich, sind wir dann ja da völlig auseinandergebrochen bei dem ganzen Thema.
Ich führe ja normalerweise keine Trainerdiskussion, ne? Aber da würde ich schon ganz gerne mal mit ihm drüber sprechen, was er sich dabei gedacht hat, weil das benötigt einen wirklich, wirklich guten Grund, Chris auszuwechseln. Ich habe ihn eigentlich nicht so gesehen, dass er jetzt total fertig war, so kam er mir nicht vor. Vielleicht wollte den Applaus von den Fans oder so haben, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, weil man hat gemerkt, dass Chris das Gerüst dieser Mannschaft ist, der die Abwehr, die schwächelnde Abwehr, selbst um Russ immer noch einigermaßen zusammenhält. Und das war für mich wirklich, hat wie so ein Stöpsel geöffnet und dann ist die Mannschaft wieder unsicher geworden und dann war es wieder wie in den Spielen zuvor, wo du Angst haben musstest, dass jetzt jede Minute ein Tor fällt. Ich hab vor meinem iPad gesessen, ich habe mir das Spiel da bei Sky angeguckt, mit dieser Sky Sports App und habe gezittert, ich habe gebettelt, dass es jetzt kein Gegentor fällt, weil ich genau wusste, jetzt hast du wieder Angst. Ja, und ich musste Angst haben und leider hatte ich sie zurecht.
Also die Auswechslung verstehe ich auch nicht. Ich hatte gedacht, dass der Chris eventuell angezeigt hat, dass ihm irgendwas zwickt, wehtut, dass er raus will, dass er nicht mehr kann oder sonst irgendwas. Aber mir hat er auch nicht den Eindruck gemacht, als würde er jetzt nicht noch 30 Minuten durchhalten. Und das war wirklich der Knackpunkt vom Spiel. Er ist raus, der Clark ist rein. Der hat seine Aufgabe nicht schlecht gemacht, aber der Clark ist jemand, der abräumen kann. Wenn der einen cleveren Spieler an seiner Seite hat, dann schafft er das auch. Aber das ist niemand, der das Spiel bestimmt. Das ist niemand, der ein Spiel lenkt. Und es ist auch niemand, der einem Spiel einen Stempel aufdrücken kann und sagen kann, ich nehme das Heft in die Hand. Das ist er einfach nicht. Das ist ein guter Mitspieler, aber das war's dann. Und dann jemanden wie einen Chris rauszunehmen, und auch ganz ehrlich, Kaio-Fan hin oder her, auch den zweiten Wechsel verstehe ich nicht. Wieso nehme ich 5 Minuten vor Schluss und Gekas raus und bringe Kaio rein? Der einzige Grund kann gewesen sein, dass er Schiss gehabt hat und sich gedacht hat, oh, schnell einen Kaio rein und hoffentlich holt noch jemand einen Freistoß raus.
Ja, das wär die einzige Möglichkeit gewesen, ja. Aber normalerweise hätte ich dann doch eher jemand wie ein Heller oder ein Korkmaz gebracht, allein um die Schnelligkeit vielleicht noch mal ein bisschen auszuspielen, weil die Leverkusener waren doch vielleicht auch ein Tick langsamer jetzt, ein bisschen müde, um da noch mal was zu schnell machen, entweder durch die Schnelligkeit oder so. Aber also ganz ehrlich, ja, dass man da hier Kaio einwechselt, nee, das kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Aber
Es wäre ja auch eine Option gewesen, den Ochs rauszunehmen. Dass der vor Adrenalin kurz vorm Platzen ist, das hat man ja auch gesehen.
Ja,
Der
stimmt,
hat ja
ja.
vorher schon Schiedsrichterdiskussionen geführt bis zum geht nicht mehr. Wann immer irgendwas passiert ist, dass der dem keine reingehauen hat, das war das kleine Stück, was noch gefehlt hat. Der ist ja abgegangen wie Schmitz' Katz. Und wenn man einen Ochs kennt, dann weiß man, dass der sich in so Situationen reinsteigern kann. Der war gelb vorbelastet, wäre eine Möglichkeit gewesen.
In der Tat, ja.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, es ist ja um einiges härter dann rumgegangen nach der Geschichte, die Barnetta sich da geleistet hat. Gab es ja dann das Revanche-Foul von Franz an der Diok?
Ja.
An der Mitte? Ja.
Ja, der dann erstmal gefühlte 5 Minuten da gelegen hat. Danach dann die Geschichte mit Ochs, wo er ja das eine oder andere Mal dann ein bisschen zu hart reingegangen ist, ja dann auch entsprechend verwarnt worden ist, was ja dann letztendlich dann durch den Frust, der sich dann aufgestaut hat, dann in diesem sicherlich etwas unglücklichen Elfmeter und dem ja, Platzverweis von Ochs dann geendet hat. Ich verstehe allerdings, ich meine, klar, Ochs war sauer und hat da unglücklich den Ball verloren, aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum er dann so hart da reinsteigen muss oder da hätte man vielleicht auch nochmal versuchen können, das irgendwie ein bisschen anders zu lösen. Also fand ich irgendwie jetzt nicht so die ideale Situation.
Übermotiviert. Also ich meine, das
Ja.
war eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Den Ballverlust im Mittelfeld, der war sowas von unnötig und blöd. Dann ist er hinterhergerannt, hat versucht, seinen eigenen Fehler wieder auszumerzen. Der Rest der Mannschaft, weiß ich nicht, kam viel zu spät nach. Dann der Köhler reißt den nächsten. Der Ball kommt wieder rüber in die Mitte, ja, und dann versucht er halt irgendwie, ich glaube, er hat es in dem Interview auch gesagt, auf der einen Seite hat er versucht, den Pass abzufangen, der möglich gewesen wäre, links raus, dann wollte er versuchen, an den Ball ranzukommen, kam den Tacken zu spät. Ja, also das Foul nehme ich ihm noch nicht mal übel. Das passiert. Der ist halt einfach mit viel Motivation von hinten angelaufen gekommen. Kann passieren. Und daran hat es meiner Meinung nach auch nicht gelegen. Also es war halt einfach nur, ja, ist scheiße gelaufen und zum Schluss halt kam nochmal Pech dazu.
Ja, es war halt wieder selten unglücklich. Halt auch, weil es wieder die letzte Minute war. Natürlich, vom Ochse, ja, das war natürlich, war eine dumme Aktion einfach, ne? Wie du gesagt hast, hat im Mittelfeld selbst beim eigenen Angriff einen Ball verloren und so weiter und so fort. Also das fand ich halt, ich fand es unglücklich, ich meine, es war auch sehr knapp, der Elfmeter, das muss man auch mal sagen. Er war drin, das war auf jeden Fall ein berechtigter Elfmeter, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das war im 16er, aber. Man hätte es auch kurz vorher machen können, ja. Ich meine, irgendwie fand ich schon, dass die Leverkusen auch so ein bisschen drauf spekuliert haben, dass sie jetzt nochmal durch eine Standardsituation da was machen wollen, ja. Und nicht so, und vom spielerischen Element war das jetzt bei denen auch nicht mehr das Großartige. Also ich habe von denen auch kaum noch wirklich was gesehen. Schade, dass es dann so gekommen ist. Aber schlimm finde ich halt, dass es wieder in der vorletzten Minute passiert ist. Und ich denke, da sollten wir wirklich drauf aufpassen, dass es das jetzt hier nicht zu so einem Flicken wird.
Das sind halt die berühmt-berüchtigten letzten 15, 20 Minuten, die bei uns ja schon immer eigentlich so ein kleines Problem waren, wo dann die Kondition nachlässt, die Konzentration nachlässt und dann so kleine Fehler passieren. Das ist ja nichts Neues bei der Eintracht.
Ja, hat der Adlerblock heute auch nochmal, hat der Jesus heute in seinem Blog auch nochmal geschrieben. Ich glaube, er hat es genannt, mangelnde geistige Fitness in den letzten 15 Minuten. Konzentration lässt nach, vielleicht lässt der Körper auch nach und jedes Mal hinten raus sich das Heft nochmal aus der Hand nehmen lassen. Ich meine, ein Punkt gegen Leverkusen wäre schön gewesen, es wären 3 Punkte drin gewesen und weil wir nicht einfach das Spiel konsequent bis zur 90. Minute oder wann auch immer der Schiedsrichter abpfeift, durchziehen. Ja, dann fahren wir halt ohne Punkte nach Hause.
Ja, so auch in diesem Fall. Was mich wieder so ein bisschen gestört hat, war dann das Interview, was ich dann kurz danach gesehen habe, wo ich nach wie vor wieder der Meinung bin, Fußballspieler sollten direkt nach so einem Spiel eigentlich keine Interviews geben, weil das, was da rauskommt, ist eh alles nur gequirlter Mist. Wo Franz der Meinung war, von wegen, das wäre jetzt das vierte oder sogar fünfte Spiel in Folge, wo wir vom Schiedsrichter verpfiffen worden sind. Mir ganz klar die Frage stelle, welches Spiel hat er gesehen? Es gab sicherlich die eine oder andere Situation, wo man hätte pfeifen können. Es gab aber auch die eine oder andere Situation, wo er es zu Recht hat laufen lassen, ohne zu pfeifen, wo vielleicht jeder andere schon zweimal die Pfeife im Mund gehabt hätte. Also von Verpfiffen kann man, glaube ich, jetzt in den letzten Spielen nicht so wirklich reden. Jetzt mal abgesehen von der Geschichte von Barnetta jetzt gegen Leverkusen und dem Abseitstor von Freiburg, aber ansonsten fand ich jetzt das in den letzten 2 Spielen eigentlich nicht so krass.
Nee, ich finde auch, das ist alles Kokolores. Also gerade wie du gesagt hast, das ist eine goldene Regel normalerweise, genau das, was du gesagt hast. Zum Reden nach dem Spiel sind in der Regel wirklich dann nur die Trainer da, die ein Spiel vielleicht da schon zu dem Zeitpunkt reflektieren können und nicht die Spieler, die noch so viel Adrenalin drin haben und in der da kommt nur gequälter Mist bei raus. Gerade wenn du verlierst, was sollst du denn da sagen? Sollst du sagen, ja, ehrlich finde ich dann immer die Kommentare von Lahm oder so, wo er wirklich gesagt hat, wir haben scheiße gespielt oder so. Aber in der Regel ist es doch so, da sucht man nach Ausflüchten, will sich das noch nicht eingestehen. Also so Interviews brauche ich auch nicht. Das vom Franz war auch unnötig. Aber ob, dass wir jetzt verpfiffen wurden, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Sicher, die eine oder andere unglückliche Situation war dabei, aber im Endeffekt sollte man sich doch wirklich eher mal in die eigene Nase fassen, was Franz ja heute auch anscheinend in seinem Blog beziehungsweise auf seiner Homepage da gemacht hat, wo er doch eher schon we wesentlich selbstkritischer war und gesagt hat, dass man die Spiele halt an sich selbst gewinnen muss und das entscheidet nicht ein Schiedsrichter, sondern das entscheidet man selbst auf dem Platz und ich denke, die Antwort muss man dann halt gegen Nürnberg geben, aber verpfiffen wurden wir die letzten Spiele nicht wirklich. Ich hoffe, dass sich das nochmal ein bisschen ausgleicht, gerade so Abseitstor Freiburg oder so, aber das wird sich in der Saison auch noch ausgleichen.
Es hat sich ja auch schon ausgeglichen. Ich meine, gegen Mönchengladbach waren auch die ein oder anderen Szenen dabei, die hätten gegen uns gepfiffen werden können. Bei Leverkusen genauso. Also ja, den Elfer hat Leverkusen bekommen. Wir hätten eventuell auch einen bekommen können. Der Franz hätte, wenn es schlecht gelaufen wäre, an dem Tag auch vom Platz fliegen können. Das war nämlich auch so ein adrenalingeladener Vogel auf dem Platz.
Richtig.
Wie der Diok in der Mitte angegangen ist, das war auch wieder vom Allerfeinsten.
Tja.
Vorher die Dinger reinmachen. Und wie der René gesagt hat, hinterher besser mal die Klappe halten.
Ja, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal die Schnauze halten.
Apropos Schnauze halten, das sollten im Moment der ein oder andere mehr aus dem Kader tun, oder? Der
Ja.
Amanatidis zum Beispiel.
Oh ja, wir kommen zu dieser schicken Szene beim Training. Ausgestrahlt wurde es, glaube ich, bei RTL Hessen. die da beim Training, wann es war, ich glaube Anfang der Woche irgendwann, oder war das das Training am Sonntag, weiß ich so genau gar nicht, den ein oder anderen Spieler interviewt haben und auch Amanatidis dann versucht haben zu befragen und der dann ein bisschen pumpig reagiert hat auf die Fans, die gekommen sind, um sich die Herren anzuschauen und dann gab das eine Wort das andere und dann ja, also ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, okay, wir sehen jetzt da gleich einen Boxkampf und kein Fußballtraining.
Ja, vor allen Dingen, es war ja wirklich völlig grundlos. Der Amanatidis kam gerade aus der Kabine, wenn ich es richtig gesehen habe, war es sogar noch vor dem Training, hat das Mikro unter die Nase gehalten bekommen und wurde gefragt, was ist denn im Moment mit der Eintracht los? Und es war vorher nichts Erkenntliches vorgefallen und bei der ersten Frage sagt er gleich, oh, frag doch die da hinten! Und hat dann direkt auf so eine Fangruppe gezeigt von den Herren, die immer an der Seitenlinie stehen und dann hat ein Wort das andere ergeben. Und dann der eine Fan gemeint hat, ihr habt doch alle keine Eier in der Hose. Und da, sowas lässt sich unser Grieche natürlich nicht sagen.
Ja,
aber da muss er sich auch im Griff haben. Also ich kann nicht beim Training neben am Rand, wenn ich sie auch nicht leiden kann und sie mir jeden Tag, wenn ich zum Training auf den Wecker gehe, wenn ich zum Training gehe und ich sie sehen muss, sie mir auf den Wecker gehen, das geht nicht. Und vor allen Dingen das Beste war, du siehst auf einmal hinten im Bild einen Ochs kommen, kommt auch aus der Kabine gelaufen, guckt kurz rüber, geht in Richtung Amanatidis, sieht, oh, hier ist was los, da drehe ich besser um und gehe in die andere Richtung.
Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, herzlichen Glückwunsch, stellvertretender Kapitän. Ja, da gehe ich lieber mal weiter, hier scheint es Ärger zu geben.
Ja, das ist natürlich heftig, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, aber man muss halt ganz ehrlich sagen, Amanatidis bewegt sich momentan auf extrem dünnem Eis, weil ich meine, er ist ja oftmals schon mit Zuschauern aneinander geraten, das war nicht das erste Mal, dass es Komplikationen gab, früher konnte er die ganzen Sachen immer durch Leistung wieder, sag ich mal, gerechtfertigen, aber daran fehlt es ja momentan und wer Amanatidis jetzt nicht schon so lange im Verein, da hätte auch schon mal die ein oder andere Abmahnung hageln können. Also ich meine, da ist ja wirklich in der Vergangenheit schon mal was passiert. Ich will das jetzt alles nicht aufrollen, aber da war doch mal was mit einer Frau im Autohaus oder so, ne? Da war doch mal was, Parkhaus oder so, ist da irgendwas passiert. Also ich will nur sagen, Amanatidis ist kein einfacher Spieler, da ist es auch ein sehr großer Heißsporn. Aber ganz ehrlich, es ist nicht profihaft. Bei der Eintracht, wie viele Fans sind denn beim Training da? Lass es mal 100, 200 Stück sein, wenn wirklich viel los ist. Das ist bei Bayern, da sind regelmäßig um die 500 oder bei Schalke um die 500, gerade wenn es schlecht läuft, da ist ein viel höherer Druck. Und wenn da bei der Eintracht noch nicht mal 100 Kiebitze da sind, meine Güte, damit musst du umgehen können. Dafür verdienst du so viel Geld. Und dass man dann so dünnhäutig reagiert, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Vielleicht hätte ich als Eintracht Vorstand oder so, da ihm schon mal eine Strafe ausgesprochen oder dass er mal mit zu einem Krankenhaus mit krebskranken Kindern fahren soll und denen mal ein paar Eintracht-Trikots schenken soll. Also irgendwas hätte ich da schon gemacht, weil unter all der Sau das Verhalten kann ich nicht nachvollziehen und auf dem Feld bringt er ja auch die Leistung nicht momentan. Insofern ja, finde ich nicht gut.
Ja, aber selbst wenn er die Leistung auf den Platz bringen würde, so Sachen gehören da halt einfach nicht hin. Also da muss man sich als Profi dann schon im Griff haben, gerade wenn es die Bekannten sind, die man bei jedem Training da wirklich stehen sieht, dann okay, habe ich gehört, alles klar, Durchzug, weiter, tschüss. Solche, vor allen Dingen hat es ja mehr oder weniger auch provoziert mit seinem Kommentar. Wenn er halt kein Interview geben will, dann weitergehen, fertig.
Ja.
Ja, vor allen Dingen ist er jetzt auch nicht erst seit gestern Profi. Wenn sowas jemandem passiert wie einem Kittel, einem Sebastian Rode oder einem Sebastian Jung, das sind Jungs, die kennen die Pressearbeit seit dieser Saison, seit der letzten Saison. Da setzt man sich mit denen hinterher hin und sagt, Jungs, so geht es nicht. Aber ein Amanatidis, der seit Jahren im Profigeschäft unterwegs ist, der genau weiß, wie die Fans reagieren, der den Verein kennt, der das Umfeld kennt, der auch weiß, wie angespannt oder überreagierend das Umfeld auch manchmal sein kann, da muss man doch irgendwann mal verstehen, wie der Weg läuft.
Ja.
Gerade als ehemaliger Kapitän, das will ich auch nochmal dazu sagen. Ich denke, da sollte man den Umgang mit Medien doch immens gewohnt sein und ganz ehrlich, er nutzt ja die Medien auch des Öfteren mal schon zu seinen Vorteilen oder ich denke, relativ medienwirksam war doch in letzter Zeit auch sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft Griechenlands, wo er dann gesagt hat, dass einige Dinge da im Schwelen im Hintergrund vorgelegen haben, die fernab von Gut und Böse sind und wo sich jeder demokratische Bürger schon in den Kopf schütteln würde und so weiter und so fort, da muss man schon sagen, okay, da nutzt er schon alles zu seinem Vorteil, aber dann auf der anderen Seite wieder bei Fans so dünnhäutig zu reagieren, finde ich sehr, sehr schwach. Aber gut, was willst du machen? Ich hoffe nur, dass das nicht mehr so oft vorkommt.
Ja, springen wir zum nächsten Thema. Wir hatten es ich habe es eingangs schon gesagt, willkommen im Abstiegskampf. 5 Spiele, wenig Punkte bislang, wesentlich weniger als wir erwartet haben. Wir brauchen jetzt nicht über das Punktziel von 50 Punkten für das Ende der Saison zu diskutieren, aber so ganz optimal sieht anders aus. Wir hatten es im Vorhinein so ein bisschen diskutiert. Wir hatten eigentlich immer so in den letzten Jahren so einen leichten Wechsel drin. Wenn wir das Jahr davor recht gut gespielt haben und eine relativ gute Punktzahl erreicht haben, war es im Jahr darauf ein eher maues Jahr. Und so ein bisschen sieht es jetzt auch danach aus.
Ich will mal nicht hoffen, dass es diese Saison wieder auf 33 Punkte rausläuft, weil ich glaube nicht, dass die Saison mit 33 Punkten die Klasse zu halten ist. Irgendjemand hat heute die Rechnung aufgestellt, dass wir momentan pro Spieltag 0,6 Punkte holen und damit am Ende der Saison bei 24 Punkten landen. Auch das will ich nicht hoffen. Aber Abstiegskampf sollte kein Tabuwort für uns sein.
Nein, das ist aktuell, ist es das Einzige, was jetzt zählt. Das hört sich jetzt blöd an. Natürlich sind wir mit ganz anderen Ambitionen gestartet. Allein von dem finanziellen Background. Einige Leute haben wir geholt, genug Geld ausgegeben. Aber ganz ehrlich, jetzt das Nahtziel kann nur sein, das habe ich euch auch letztens schon gesagt, also was ich denke, dass wir bis zur Winterpause auf jeden Fall mal so 20 Punkte holen sollten und dann sollten wir überlegen, wie es dann weitergeht. Vielleicht die eine oder andere Nachbesserung, wenn wir sehen, dass es in der Abwehr nicht so funktioniert. Russ bringt momentan nicht seine Leistung. Vielleicht dann lieber mal erfahrenen, auch wenn es ein bisschen Geld kostet, erfahrenen Innenverteidiger nochmal holen, der dann die Leistung bringt, wo man sich sicher ist, da hinten nachbessern, damit wir wirklich sagen können, okay, wir haben jetzt 20 Punkte und wir wollen die Saison einfach nur 40 holen. Denn 33 wie vor 2 Jahren, das reicht nicht. Aber vor 2 Jahren hatten wir wenigstens noch ein Alibi, weil da hatten auch die Spieler vielleicht eher sogar noch ein Alibi, weil da massig Spieler ausgefallen sind. Massig Spieler wie Amanatidis, ein paar andere Spieler sind auch noch ausgefallen. Da haben wir wirklich mit einem Rumpfsturm dann auch gespielt, wo wir froh sein konnten, dass Fenin und Liberopoulos da einigermaßen sich die Bälle ganz gut nach vorne zugeschoben haben und der Liberopoulos eine geniale Hinrunde hatte. Dieses Alibi zählt momentan nicht und wir müssen einfach sehen, dass wir auch dreckige Spiele irgendwie gewinnen. Da müssen wir jetzt gegen Nürnberg auch schon anfangen. Aber ganz klar, irgendwie nach oben sich zu orientieren, geht momentan gar nicht. Weil die Mannschaften, die momentan unten sind mit uns, die sind in 2-3 Wochen, wie siehe Schalke, sind die ganz woanders. Da stehen die schon wieder viel weiter oben und wir haben noch da unten zu kämpfen. Und die ganzen Vereine, die potenziell auf einer Ebene mit uns sind, die haben jetzt schon mehr Punkte.
Das denke ich auch. Also Schalke oder Stuttgart wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 2-3 Wochen da unten verschwunden sein und wird dann irgendwo im Mittelfeld sich bewegen, was für die Schalker wahrscheinlich immer noch nicht genug sein wird bei der Haufen Kohle, die sie ausgegeben haben. Aber gut, das soll uns jetzt hier erstmal nicht so wirklich interessieren. Aber mit wem werden wir es denn dieses Jahr da unten heftig zu tun bekommen? Also ich glaube schon, dass wir Gladbach da unten noch eine gewisse Zeit sehen werden. Köln wird sich da unten irgendwie so ein bisschen bewegen. Bei den Nürnbergern bin ich mir momentan nicht so sicher. Das wird sich dann jetzt am Samstag, denke ich, entscheiden, wer in welche Richtung da marschieren wird. Aber da müssen wir schon irgendwo extrem aufpassen, dass wir uns da unten nicht zu festsetzen.
Also ich glaube auch, Schalke wird auf keinen Fall da unten stehen bleiben. Die haben einfach eine zu hohe individuelle Klasse. Auch wenn das eine abgedroschene Phrase ist, ist einfach so, die können nicht absteigen. Das geht gar nicht. Dafür ist auch der Magath zu clever und die werden da unten bleiben. Stuttgart hat ähnlich schlecht letzte Saison gespielt. Die haben nachher eine geniale Rückrunde gespielt. Die haben auch gute Leute in den Reihen, die werden sich auf jeden Fall, wenn es nicht für die oberen Tabellenplätze reicht, die werden auf jeden Fall im Mittelfeld landen. Köln wird meiner Meinung nach mit unten reinrutschen und irgendwie das Hannover und Freiburg da oben stehen, das ist mir auch noch ein bisschen suspekt. Ich meine, gut, Freiburg hat einen guten Trainer, die haben sich auch gut verstärkt, aber ich glaube nicht, dass die auf Dauer im Mittelfeld landen im Lauf der Saison. Ich glaube, die werden es auch noch weiter unten mit uns zu tun bekommen. Beziehungsweise, genau. Ich hoffe nicht mit uns.
Also ich denke, dass auf jeden Fall, wie er schon gesagt hat, Köln wird da unten, die machen da zu viel aus ihrem Potenzial, das sie definitiv haben momentan. Gladbach war ja momentan Wechselbad der Gefühle, auch gut gewonnen, dann jetzt wieder verloren, auch gestern einen Nackenschlag gegen St. Pauli kassiert. Das drückt doch ganz schön auf die Moral. Ich denke, die werden es mit uns ganz schön da unten zu tun haben. So, dann haben wir schon mal zwei Mannschaften. Nürnberg wird auch da unten weiterkämpfen. Und dann, ja, dann wird's schon langsam dünn, weil sich viele Mannschaften, die ich eigentlich weiter unten gesehen habe, jetzt schon viele Punkte gesammelt haben. Nichtsdestotrotz steigt Mainz am Ende der Saison trotzdem ab. Da gibt's überhaupt kein Vertun. Ja, nee, ja. Der Wendepunkt kommt am 4.12., wenn die zu Hause gegen uns spielen, also wir bei uns im Stadion. Dann hagelt es eine deftige Niederlage. Das ist auch der Wendepunkt für uns, wieder ein bisschen weiter nach oben zu blicken. Und dann müssen sie nach unten gucken, weil dann ist die ganze junge Mannschaft, hier der Holtby und so, die haben dann alle, ich habe mal verloren, ich weiß nicht, wie es weitergeht. So, und dann geht es für die nach unten und dann sind sie doch wieder im Abstiegskampf, sage ich euch. Und insofern, aber es sind nicht so viele Mannschaften. Auch Freiburg wird vielleicht mit ein bisschen Glück da gar nichts mehr zu tun haben. Hannover hat gar nichts damit zu tun. Das sage ich euch jetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn das Potenzial von der Mannschaft gar nicht so gut ist. Aber die haben so viele Punkte geholt und die sind jetzt so einigermaßen sicher, dass die sich auf jeden Fall im Mittelfeld der Tabelle platzieren. So wie wir letzte Saison ungefähr. Das wird so Platz 9, Platz 10, obwohl die Mannschaft ja eigentlich gar nicht so toll ist. Aber die haben es früh und gut genutzt.
Mainz wird vor allen Dingen ein Problem bekommen, werden auch Spieler wie zum Beispiel André Schürrle in der Winterpause wieder abgeben müssen. Und wenn du in der Winterpause so Spieler wie gerade ihn, ein Riesentalent, verlierst, du musst die Rückrunde auch noch spielen. Also nur eine gute Hinrunde, damit bleibst du auch nicht in der Liga.
Schürrle wechselt erst nächste Saison.
Sicher?
Ja, der wechselt erst 2011, ja, genauso wie Thomas Tuchel. Oh, jetzt, oh, hab jetzt gelacht. Naja, also, tut mir leid. Ja, wird mit Sicherheit so kommen. Ja, also tut mir leid. Dann muss Mainz dann eh wieder neu anfangen und dann ist das Geheule wieder groß. Also, ja, nee, der Schürrle wechselt erst zur nächsten Saison. Leider, mir wäre es auch lieber gewesen, dass er schon früher nach Leverkusen geht. Ja, aber was willst du machen? Vielleicht kann ja Schalke irgendwie eine Option ziehen, dass er hier den Holpe wieder früher zurückholt. Möglich ist es, der ist nur ausgeliehen. Kann sein, dass er sich dann in der Winterpause schon wieder einfügen muss. Wer weiß? Also, meins sehe ich da als potenziellen Kandidaten. Gut, naja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir sollten das Thema ganz stark im Auge behalten, weil so ganz einfach wird es für uns dann doch nicht wie erwartet. Ich meine, wenn sie jetzt
Noch.
weiterhin als Mannschaft wirklich auf dem Platz stehen und da spielen, dann haben wir durchaus Chancen und uns da so ein bisschen von fern zu halten, aber so ganz so einfach, wie man vielleicht nach der Vorbereitung mit den Einkäufen und das alles gehofft hatte, wird es dann doch leider nicht.
Nee, noch eins noch. Man muss es wirklich im Hinterkopf behalten. Das mahnende Beispiel Hertha BSC. Denen war das ja in der Hinrunde gar nicht so wirklich klar, dass sie gegen den Abstieg spielen. Ich denke, uns sollte von Anfang an bewusst sein, hier kann es ganz schnell auch wieder nach unten gehen. Und ich denke auch jetzt gerade am Samstag sollten wir als Fans auf jeden Fall als Einheit auftreten und dann wirklich sagen, auch wenn es 0-0 zur Halbzeit steht hier, da wird auch auf keinesfalls gepfiffen, wenn die Mannschaft sich einigermaßen ordentlich präsentiert, weil bis zur 90. bis zur 93. haben wir jetzt gelernt, geht da alles. Und wenn es ein dreckiger 1-0-Sieg wird, dann ist auch okay. Aber irgendwie müssen wir da gemeinsam wieder rauskommen.
Ja,
Das
gut,
auf jeden Fall.
wenn sie nach 20 Minuten mit dem Spielen aufhören und dann nur noch irgendeine Grütze auf dem Platz abliefern, dann will ich, dass da gepfiffen wird.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir
Ich
nicht
mir auch
vorstellen.
nicht, aber ich sage nur, wenn, dann
Aber dann, aber
pfeifen,
dann,
bis die Lunge
dann,
rauskommt.
dann ist Pfeifen auch komplett akzeptabel, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Mannschaft so charakterschwach ist. Weil die meisten Spieler, die wir geholt haben, haben alle schon was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Mike Franz kannst du nicht davon, gut, Schwegler, der Einzige, der nie was mit dem Abstieg zu tun hatte, aber Giggers, es dürfte es ja wohl bekannt sein. Altintop, gut, naja, der vielleicht auch nicht, aber ansonsten ist die Mannschaft ja, die kennt den Abstieg ja, die weiß ganz genau, wie schnell es nach unten gehen kann. Und wie oft ist der Nikolov jetzt schon mit uns abgestiegen? Ich denke, das will er nicht nochmal erleben. Also, das muss schon jedem klar sein und da muss vielleicht auch mal innerhalb der Mannschaft Tacheles geredet werden, damit die Leute, die es nicht begreifen, sollen auch lieber draußen bleiben. Ist auch klar. Dafür ist der Kader zu groß, dass wir uns zwanghaft an Leute klammern, die vielleicht gar nicht mit 100% spielen.
Da hast du recht. Also am Samstag, ich werde auch im Stadion sein. Ich hoffe, dass die Mannschaft Leidenschaft zeigt, kämpft und auch zeigt, dass sie gewinnen will. Und dann sollen die Fans auch zu 150% dahinterstehen. Und ich hoffe auch, dass noch ein paar Tickets verkauft werden. Im Moment sind, ich glaube, noch 8.000, 9.000 Tickets, die zu haben sind, querverteilt im Stadion. Gegen Nürnberg zählt es wirklich hinzugehen und die Mannschaft zu unterstützen.
jeden Fall.
Wie könnte denn eine mögliche Aufstellung für den Samstag aussehen? Russ fällt aus. Russ fällt aus. Schön wär's. Ochs fällt aus, weil gesperrt. Meier ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz fit mit seinem Oberschenkel, was er da hat. Ich weiß nicht, was mit Nikolov jetzt, der ja gestern da während dem Spiel irgendwie so leichte Probleme hat. Da gehe ich aber wahrscheinlich erstmal davon aus, dass er fit sein wird. Wie würde man vielleicht sonst noch verändern wollen?
Also ich bin ja mittlerweile Fan der Theorie von Marvin. Frisches Blut in die Mannschaft reinzubringen und vielleicht ein paar von den Jüngeren eine Chance zu geben. Ich würde einmal auf der Position vom Ochs, würde ich einen 1-zu-1-Tausch machen und den Ochs gegen einen Heller eintauschen. Heller ist auch einer derjenigen, die sich noch beweisen wollen, die ihre Chance suchen. Aber ich würde auch einen aus der Innenverteidigung rausnehmen. Im Moment eher Russ, wobei letzte Woche hätte ich eher gesagt Franz raus. Aber die beiden zusammen passt nicht. Franz und beziehungsweise oder Russ raus und dafür ein Chris hinten mit rein. Dass der hinten in der Abwehr für Stabilität sorgt. Der Zavillas ist ans Bundesligaspielen noch nicht so gewöhnt. Der Junge ist ein ganz junger Spieler, der erst eine Saison gespielt hat. Hinten ein Chris mit in die Innenverteidigung rein und wir stehen defensiv ganz anders da. Der Schwegler macht seine Arbeit auf der 6 ganz gut. Dem ein Sonny Kittel an die Seite gestellt, auf links wieder einen Köhler spielen lassen und vorne Altintop Gekas würde ich überhaupt nicht anfassen.
Klingt gut, finde ich eigentlich, könnte ich eigentlich fast unterschreiben. Gerade Heller finde ich gut. Es gibt eigentlich keine, von der Schnelligkeit her, keine bessere Alternative. Ochs zu Heller. Ich denke, von der Schnelligkeit ist Heller auf jeden Fall einer, der dem ebenbürtig ist. Man muss halt sehen, Heller ist nicht so derjenige, der gutes Passspiel betreibt. Da muss man dann eher, gerade wenn so dann die Achse Jung-Heller nicht ganz so gut vorantreiben können, dann müssen wir vielleicht noch einen Schwegler dazwischen schalten, der dann halt das Passspiel ganz gut verwaltet. Aber ansonsten, Heller ist eine gute Sache. Ich muss mal sehen, ich weiß auch nicht genau. Kittel finde ich auch gut. Ist halt immer so eine Sache, aber zumindest könntest du es mal in der ersten Halbzeit mal probieren, ob es dann klappt oder nicht. Zur Not kann man in der Halbzeit immer noch auswechseln. Sollten wir 1-0 führen, kann man dann in der zweiten Halbzeit immer noch einen Zerstörer Clark bringen, der für mich auch jetzt die letzten paar Minuten, an denen lag es jetzt nicht, wo wir verloren haben. Der hat kein schlechtes Spiel gegen Leverkusen gemacht. Vielleicht auch den mal einsetzen, ansonsten alles so lassen. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast, für mich auf jeden Fall Russ raus und Chris in die Innenverteidigung. Und dann steht die Mannschaft und da denke ich, könnten wir auf jeden Fall was reißen.
Ich glaube, bei dem Thema Chris in die Innenverteidigung, damit wir da hinten Stabilität reinbekommen, da sind wir uns alle komplett einig. Auch bei dem Thema, dass der Russ momentan der größere Risikofaktor da hinten drin ist, da stimmen wir, glaube ich, auch überein. Den Rest würde ich auch komplett so unterschreiben. Einen Sturm würde ich nicht anfassen wollen. Dafür läuft es da vorne eigentlich momentan wirklich gut. Bei dem Schwegler-Thema bin ich mir noch nicht so ganz einig. Ich glaube, ich würde es eher mal so mit den beiden Jungen, Kittel und Clark, da hinten drin versuchen. Mehr als schief gehen kann es im Prinzip ja nicht.
Ja, aber ich glaube, da hast du genau das Problem. Also der Kittel ist noch sehr jung und der Clark ist kein wirklich kreativer Spieler. Der ist hinten jemand, der vor der Abwehr alles wegräumen kann. Aber du brauchst halt irgendjemanden mit viel Fußballverstand, der auf der Sechs spielt, der das Spiel in die Hand nimmt, lenken kann und ja, das Umschalten zwischen Offensive und Defensive in die Hand nimmt. Dafür ist der Kittel zu jung. Ich glaube, die Verantwortung kannst du einem 18-Jährigen, ist er schon 18? Nicht in die Hand legen.
Also sehe ich genauso. Also in meinen fußballerischen Träumen würde ich mir auch wünschen, dass gerade jemand wie Schwegler den ebenfalls noch viel jüngeren Kittel an die Hand nimmt und die beiden dann ein relativ gutes Passspiel betreiben. Ich denke, da also ein bisschen hinter vorne Kittel, dahinter Schwegler, das wird ganz gut passen. Das stelle ich mir bildlich ganz gut vor und ich denke, das wäre die einzige Möglichkeit, weil mit Clark ein Passspiel zu betreiben, ist auf Dauer ein bisschen schwierig und würde Kittel zu viel Last aufbürden. würden, das Spiel dann wirklich selbst machen zu müssen. Also wenn dann auf jeden Fall Schwegler hinten, ich kann deine Ansicht verstehen, dass Schwegler momentan ja auch nicht der stärkste von allen ist, aber sollten wir ihm nochmal eine Chance geben, vielleicht soll er auch einfach mal einen Weitschuss mal wieder probieren. Er hat doch einen ganz guten Schuss. Aber gut, Weitschuss, das sage ich ja schon seit 10 Jahren.
Ja, ich glaube, bei dem Thema Weitschüsse haben wir den einen oder anderen, der da eigentlich ganz gut unterwegs ist und wo ja auch der neue Ball so ein bisschen mit reinspielen würde. Man hat ja jetzt auch bei dem Spiel Stuttgart-Nürnberg gesehen, dass da so ein Weitschuss durchaus mal gefährlich werden kann. Ja, sollten sie mehr probieren, aber wird irgendwie nicht so wirklich gemacht. Also ich denke, klar kann man auch ruhig mal von Anfang an spielen lassen. Der Junge wird aus meiner Sicht, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Der kann noch wesentlich mehr. Ich denke, Kittel ist auch kein wirklich schlechter und ich traue es den beiden im Pack zusammen eigentlich zu, dass sie so eine Aufgabe stemmen können.
Mhm.
Naja. Was mich so ein bisschen frustriert ist, dass wir jetzt ein System gefunden haben, in dem wir ganz gut spielen, mit dem wir variabel spielen können, mit dem wir viele Leute zum Einsatz bringen können, was mir sogar gefällt, was aber keinen Platz mehr für einen Kayo hat.
Ja, gut, aber das hängt damit zusammen, weil sich Kayo auch dementsprechend überhaupt nicht einsetzt. Also er bietet sich auch nicht an. Natürlich ist er wahrscheinlich kein Spieler, der reinkommt. Also der muss, glaube ich, von Anfang an spielen, um in das Spiel zu kommen. Ich glaube, 15 Minuten bringen ihm nichts, aber in den 15 Minuten, wo er immer reinkommt, bietet er sich halt auch kein Stück an. Und das ist halt schwierig, ich kann das verstehen. Ich wäre auch lieber für einen kreativen Mittelfeldspieler, normalerweise, wo ich dann vielleicht auch mal einen Meier rausnehmen würde und stattdessen einen Kayo reinsetzen würde. Aber Kayo bietet sich halt dementsprechend leider gar nicht an. Und er scheint für die Position momentan nicht gewachsen zu sein, zumindest nicht in der Bundesliga.
Kayo ist kein Spieler, der mit einer Sechserrolle zurechtkommt. Wenn du Kayo bringen willst, dann musst du ihn von Anfang an bringen, da gebe ich dir recht, damit er eine Chance hat, in den ersten 15 Minuten in das Spiel reinzukommen. Dann musst du aber auch mit einer Raute im Mittelfeld spielen, dass du dem Jungen sagen kannst, hey, du stehst vor der Mittellinie, das Einzige, was du machen musst, ist die Bälle annehmen, gucken, genau, kreativ verteilen und vielleicht mal aus 25 Metern da auf den Kasten draufholzen. Damit kommt er zurecht, aber hinten hinter der Mittellinie sich irgendwo den Ball holen und dann nach da vorne marschieren, das funktioniert nicht. Damit ist er mal aus meiner Sicht momentan völlig überfordert.
Ja. Nee, also du kannst ihn nicht vergleichen mit einem Flügelflitzer wie einem Heller, einem Ochs, Köhler. Auf den Positionen kann er nicht spielen, das ist nicht sein Ding. Das Einzige, was du in der Formation machen könntest, du könntest ihn für einen Altintop bringen. Als Verteilposition hinterm Gekas, der einfach nur dafür da ist, dem Gekas die Bälle zuzuflanken, in der Mitte oder auch mal die Seiten zu wechseln, anspielbar zu sein und einen Weg zu finden, um den Gekas in Szene zu setzen. Aber dafür kommt er im Moment gegen den Altintop nicht an. Wenn ich mir angucke, was der Altintop sich die Lunge aus dem Hals rennt, das, ja, so gerne ich einen Kayo auch habe, das tut mir leid, das habe ich bei ihm leider nicht gesehen.
In der Tat. Ja, ich denke, dass Kayo leider, ja, ich, sagen wir es mal, leider das Eintracht-Äquivalent zu Elson ist, vom VfB Stuttgart, der auch 2,5 bis 3 Jahre gebraucht hat, bis er sich einigermaßen in Stuttgart akklimatisiert hat, um dort auch mal auf mehrere Spiele hintereinander zu kommen. Und ich schätze, dass das eine ähnliche Art brasilianischer Fußballer ist und dass es dementsprechend noch eine Weile dauert, bis die defensiven Aufgaben vielleicht auch angenommen werden und bis alles verinnerlicht ist, dass er wirklich mal dauerhaft und noch länger in der Bundesliga respektive bei der Eintracht spielen wird. Momentan sehe ich ihn da drin einfach nicht und das muss man akzeptieren. Vielleicht, wenn es besser läuft, wenn du sagst, okay, ich kann mal bringen, wir sind so gut in der Tabelle abgesichert, auch vom Punktestand her, dass uns da nicht so viel passieren kann, wenn wir das Spiel mal verlieren, aber ganz ehrlich, die Zeit haben wir momentan nicht. Wir brauchen Spieler, deren Einstellung komplett da sein muss, um jedes Spiel zu gewinnen oder um das nächste Spiel immer zu gewinnen. Und da sehe ich ihn momentan halt nicht.
Ja, definitiv. Definitiv. Wir hatten ja gesagt, das Wort dürfen wir nicht mehr sagen, weil das haben wir zu oft drin.
Das kam vor allen Dingen gerade auch zweimal hintereinander.
Ja, ich streiche eins davon. Ja, wenn wir nach der Theorie gehen, dann werden wir Kayo wahrscheinlich erst Ende zweite Saisonhälfte oder frühestens im nächsten Jahr dann wirklich wieder sehen, wenn du sagst, nach 2, 3 Jahren soweit verinnerlicht, dass er da spielen wird.
Das denke ich wirklich, es ist so. Es gibt Spieler, die können sich schnell akklimatisieren, die wirklich variabel auch dauerhaft auf einem hohen Niveau auch in Brasilien gespielt haben. Das hat er ja so lange auch nicht. Er war, glaube ich, 1,5 Jahre maximal in der ersten Liga, davor ist er auch in der zweiten Liga rumgespielt. Das ist nochmal ein ganz krasser Unterschied und wir haben alle gehofft, dass es was wird, weil er eine ganz gute Serie in Brasilien hatte, aber er konnte sich nicht dementsprechend akklimatisieren und man hat ja das auch bei anderen Spielern gesehen, wie Carlos Alberto, glaube ich, oder wie hieß der? Ich glaube, Carlos Alberto, der mal bei Werder war, 3 Spiele gemacht hat und dann wieder ausgeliehen wurde und jetzt wieder komplett dort ist. Bei Brasilianern ist es immer so eine Sache, das ist eine 50, maximal eine 50% Trefferquote, eher absteigend. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, akklimatisiert er sich im Laufe der Jahre noch, aber momentan ist es einfach nicht der Fall.
Ja, vor allen Dingen auch mit dem System. Also ich sag mal, wenn wir hinten defensiv wirklich gut stehen würden, wenn du auf unsere Viererkette blind verlassen könntest und sagen könntest, okay, ich hab nur einen auf der Sechs stehen, dann kannst du sagen, du spielst mit zwei Flügelspielern, hast vorne noch jemanden stehen und kannst trotzdem vorne mit zwei Stürmern angreifen. Auf der Position als Zehner ist der Caio kein schlechter und da kannst du ihn auch bringen. Aber im Moment, in dem System, mit dem wir spielen, sehe ich ihn auf keiner Position. Und wie gesagt, gegen Altintop, wenn ich mir angucke, was der im Moment leistet, wie der sich den Arsch aufreißt, da kommt der Caio nicht mit. So leid es mir tut.
Klar, nee, das ist so da vollkommen richtig. Ich meine, hätte ich jetzt in der Abwehr, hätte ich jetzt Mats Hummels und hätte ich daneben noch Arne Friedrich in der Innenverteidigung, dann hätte ich da kein Problem. Dann kann ich sagen, na gut, okay, dann kann ich auch jemanden, ganz ehrlich, auf einem ähnlichen Niveau schwankend ist der Özil auch. Das ist zwar jetzt eine andere Klasse, aber der Özil ist auch kein Fußballer, der Standard ein mittel überdurchschnittliches Niveau hat, sondern der schwankt auch von Weltklasse und dann geht er wieder ganz runter. Und auf diesem Niveau, nur halt 2 Klassen tiefer, ist der Caio. Und da können wir auch nicht sagen, naja gut, okay, wir lassen mal spielen, weil im Endeffekt funktioniert es da nicht. Und weil wir auch nicht die Innenverteidigung haben, die unglaubliche Stabilität momentan ausstrahlt, geht's einfach nicht. Es ist viel zu risikoreich, gerade bei diesem momentan wirklich fragilen Gebilde.
Also halten wir fest, der Caio ist der Özil der Eintracht.
Ja. Damit hätten wir auch schon einen Titel für die heutige Folge.
Jawohl. So, Tippabgabe. Die Dame zuerst.
Ja, ich versuche jetzt einfach mal wieder ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten. Wir gewinnen am Samstag 2-0 gegen Nürnberg und ab dann geht alles wieder bergauf.
Ich sage 1-0 ganz dreckig. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir kein Gegentor bekommen. Die haben richtig, richtig gute Spieler mit Ilkay Gündogan, wo man aufpassen muss. Ekitschi, den sie von Bayern ausgeliehen haben, was ein richtig guter Spieler ist, den hätten wir uns vielleicht auch mal als defensiven Mittelfeldspieler ausleihen können. Richtig, richtig guter. Der macht gefährliche Freistöße. Wir müssen wirklich höllisch aufpassen, aber ich denke, dass unsere Abwehr diesmal stabil steht. Hoffe auf ein 1-0, ganz dreckig. Vielleicht machen wir diesmal in der 89. Minute unser 1-0 und dann ist wieder alles gegessen und es geht wieder bergauf.
Ja, sonst waren die dreckigen Tipps ja immer so meine Richtung. Da halte ich diesmal ein bisschen dagegen. Ich sage, wir bomben so 3-0 weg.
Jawohl!
Wenn wir jetzt schon bei den Tipps sind...
Bald die Fan-Motivation im Podcast.
Ja, wenn wir jetzt schon bei den Tipps sind, diesmal bitte nicht vergessen, im Tippspiel auf dem www.stadtwaldgebabbel.de die Tipps abzugeben. Da gibt es so den ein oder anderen oder die ein oder andere, die das dann doch gern mal vergisst.
Also ich finde es eine Unverschämtheit. Wenn man in einem Team ist und da tippen soll, dann muss man auch seine Tipps abgeben, bevor der Spieltag beginnt. Das kann nicht sein, dass sich da einige Leute immer wieder rausziehen.
Unerhört.
Das ja, hast du schön gesagt. Also. Ja, dann machen wir den Sack für heute zu. Nächste Woche in gewohnter Art und Weise, nach einem wunderschönen Heimspiel mit wunderschönen 3 Punkten. Wir wünschen ein schönes Fußballwochenende und vorher noch einen schönen Freitag.